irgendwann in ihrem Leben kam der Punkt, wo sie ihre Geschichte erzählen konnte. Und das ist der wirkliche Wendepunkt in ihrem Leben. Das ist der Hammer. Alles fängt damit an, dass einer anruft, sie aufgefordert wird, sich mit ihrer Vergangenheit sozusagen zu konfrontieren, ihre Geschichte zu erzählen und man glaubt ihr und man hört ihr zu.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre zu, um zu verstehen, was meine Gäste und Gästinnen bewegt. Meine Absicht ist es, urteilsfrei zuzuhören, um zu erfahren, was daraus entsteht und was dann gemeinsam möglich wird. Heute höre ich Astrid zu. Es geht um Gewalt gegen Frauen. Sie erzählt von einem Gespräch mit einer Frau, die ab dem 13. Lebensjahr missbraucht wurde und wie es diese Frau von der Dunkelheit ins Licht geschafft hat. Diese Frau hat Astrid sehr beeindruckt und ihr gezeigt, wie man Dankbarkeit für das Leben entwickelt, wie es ist. Hallo und herzlich willkommen, Astrid. Ich freue mich, dass du heute hier beim Podcast Empathieschenker bist. Und wie ich immer am Anfang frage, womit bist du da? Was ist dein Thema? Was bewegt dich? Was ist dein Anliegen? Womit möchtest du gehört werden?
Danke, Sebastian, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich bin heute da mit dem Thema Stopp der Gewalt gegen Frauen. Wir sind gerade noch in der laufenden UN-Kampagne gegen Gewalt an Frauen, die am 25.11. mit diesem internationalen Tag gestartet ist und noch ein paar Tage läuft. Und in diesem Zusammenhang habe ich die Möglichkeit gehabt, auch mit insbesondere einer betroffenen Frau einen längeren Austausch zu haben. Mhm.
Und was ist das, was dich da bewegt hat oder mit dem du gerne gehört werden möchtest, was du teilen magst?
Es war nicht das erste Mal, dass ich mit diesem Thema gearbeitet habe, Gewalt an Frauen. Also mit meiner gemeinnützigen GmbH Story Atelier, die ich zusammen mit Co-Founderin, Gründerin Melina Garibian leite, hatten wir bereits ein paar Projekte, so wo es in Belgien, wo es dann darum ging, mit Frauen in die Verarbeitung von Geschichten zu gehen. Frauen kamen zusammen, erzählten ihre Geschichte. Und es war aber immer in diesen Projekten von Anfang an so, dass wir relativ schnell in diese kürzeren Geschichtenformate gingen. Also es war noch nie, hatte ich erlebt, dass ich wirklich mehrere Stunden mit einer Frau so zusammensitze im One-to-One und mir ihre Geschichte und in dieser Intensität auch des Erlebten, dass ich dieser Geschichte in dieser Form zuhöre. Und das war für mich ein erstes Erlebnis. Sonst sind es eher Gruppen und es geht wirklich darum, dass die Frauen gucken, okay, was will ich erzählen und wie frame ich das und dass daraus eine digitale Geschichte erzählt. In der Regel ist es ja verbunden mit einem bestimmten Zweck, eine Kampagne und so weiter. In diesem Fall, diese Frau, Ela nennen wir sie, da war es schon klar, es soll auch ein kurzer Film dabei entstehen, auch wenige Minuten. Und wir wollten uns aber wirklich lange Zeit lassen, ursprünglich waren 2 Stunden geplant, um ihre Geschichte überhaupt so zu begreifen, dass sich daraus ein roter Faden spannen lässt. Und es ist ja eine Herausforderung, ein ganzes Leben, es ist wirklich so über Jahrzehnte hat diese Frau gelitten, das allein schon in eine 3-4-stündige Erzählung zu packen und dann wiederum zu sagen, daraus ziehen wir dann so einen roten Faden und einen ganz kurzen Ausschnitt sozusagen. Und das war für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis, also wie aktiv sie das auch gemacht hat. Sie hat das Zepter in der Hand gehabt und hat selber gesehen, wo der absolute Wendepunkt in ihrem Leben war. Und ja, sie hatte so diese Gabe, auch aus ihrer Geschichte herauszutreten, das dann auch als Erzählerin betrachten zu können und zu schauen, okay, wie möchte ich denn meine Geschichte erzählen? Und ich war als Zuhörerin und Facilitatorin dieses Prozesses, hatte ich wirklich die einmalige Chance, diese wirklich nur mit Fingerspitzen sozusagen zu und kleinen Hints in die richtige Richtung zu lenken. Und das war schon ein sehr schönes, intensives Erlebnis. Und auf einer ganz persönlichen Ebene, es ist, also ich musste zwischendurch, haben wir auch ein bisschen in diesem Moment des Erzählens, also diese Zeit war auch ein Tag, wo ich auch vorher nichts hatte und nachher nichts hatte, weil ich wusste, dass mich das beschäftigen würde. Und zwischendurch haben wir auch kurz Pause gemacht, also einmal in die Landschaft geguckt, uns einmal zugelächelt, zugeatmet, einmal durchgeatmet, ein Glas Wasser getrunken, ein bisschen sacken lassen, um dann weiter zu sprechen. Ja.
Ich fasse mal zusammen. Also was ich von dir gehört habe, ist, dass du mit einer Kollegin eine gemeinnützige GmbH hast, das Story Atelier. Und dass ihr in dem Zusammenhang schon öfter mit Frauen zu tun hattet, die Geschichten erzählt haben oder ihre Geschichten erzählt haben über Gewalt an, die sie als Frauen erlebt haben. Und im Rahmen der UN, wie heißt das?
Ja, im Prinzip ist es der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.
Genau. Und im Rahmen dieses Tages habt ihr dann mit Ella gesprochen und ja, das weiß ich ja, dadurch habe ich dich ja auch in den Social Media gesehen, ist ja auch ein Video entstanden, was ihr für die Gleichbestellungsbeauftragte Stelle in Brühl produziert habt. Und was ich von dir gehört habe, ist, dass dieses Treffen mit Ella, und das waren mehrere Stunden, das war anders, das war besonders als die Gespräche, die du vorher mit Frauen zu dem Thema erlebt hast. Mhm.
Ja, vielleicht auch, weil es macht einen Unterschied, ob du jetzt in einem Erzählkreis, in einem Story Circle bist mit einer Gruppe. Das ist schon mal ein Unterschied. Oder ob du dann mit einer einzigen Person zusammensitzt. Dann ich hatte mir einfach auch diese Zeit genommen. Also, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt nicht einfach nur eine Stunde oder zwei oder, ne, sondern, und am Ende waren es vier. Also, es war nicht von Anfang an klar, wie lange es dauern würde, diese Erzählzeit. Und das war aber auch schön zu sagen, wir können ganz in diesem Flow bleiben. Und ich musste natürlich zwischendurch auch mal nachfragen, um die Chronologie auch der Ereignisse zu verstehen, oder man kommt dann manchmal mit den Personen durcheinander, also das nochmal sauber auseinanderzuhalten, also so Klärungsfragen hatte ich zwischendurch, und ansonsten konnte ich mich erstmal ganz auf das Zuhören konzentrieren, und erst in der letzten Phase, ich würde sagen so die letzten anderthalb Stunden, waren wir dann wirklich mit Stift und Papier zugange, um da diesen Skript gemeinsam zu entwickeln. Und da waren wir in einem sehr co-kreativen Prozess, auch auf Augenhöhe. Mhm. Und das war sehr erfüllend. Mhm. In der Gruppenarbeit ist es so, dass auch da natürlich individuell auf die Skripte geguckt wird, die Frauen in diesem Kreis auch zuhören und gesehen werden, erfahren. Wir bleiben jedoch in der Regel oberflächlicher auch in der Geschichte. In einer Gruppe wäre auch die Gefahr zu groß, da Retraumatisierung oder so zu provozieren. Wir sind nämlich keine Therapeutinnen, wir sind Geschichtenhebammen. Wir sind Zuhörerinnen und wir helfen bei diesem Prozess, eine Geschichte zu erzählen, zu finden und dann auch selbst zu gestalten. Und da ist es wichtig, diese Schwelle nicht zu überschreiten. dessen, was die Frauen in diesem Kontext bereit sind zu erzählen, um diesen Bogen zu spannen und daraus einen Film zu machen. Und Ela war oder ist in sich schon so weit, und dass sie in der Lage ist, über ihr Erlebnis und ihr Leben zu sprechen, weitgehend ohne die Gefahr, dabei selber wieder zu Schaden zu kommen. Also sie hat da eine Arbeit schon geleistet, die immens ist und die es schafft oder die es möglich macht, dass sie auch wirklich in Details gehen kann, des Missbrauchs, der Gewalt. Sie ist, ja, sie erzählt in ihrem Film, sie ist ja als Kind schon dann mit K.O.-Tropfen ins Ausland verschafft worden, im LKW. Und und wurde dann nicht nur von einem vergewaltigt, wurde weitergereicht. Also das sind und das ist ja nicht dabei geblieben. Also auch die spätere Flucht in weitere Beziehungen, die sich dann aber eben auch als gewalttätig erweisen, wo es dann auch an körperliche Gewalt im Sinne von geschlagen werden, gefesselt werden, eingesperrt werden ging. Also wo es nochmal eine Steigerung der Gewalterfahrung war, zuzüglich zu dem sexuellen Missbrauch dann auch in dieser Beziehung in Anführungsstrichen. Also und dieses, wie sich so bestimmte Muster im Leben einfach über so viele Jahre scheinbar dann wiederholen, ohne eine Perspektive da irgendwie wieder rauszukommen. Und auch sie hat von ihrer ersten Flucht erzählen, also sie wurde ja dann auch wieder musste dann irgendwie mit ins Ausland fahren, und sie ist aus diesem Ausland quasi barfuß und mit dem, was sie gerade anhatte, irgendwie auch wieder geflohen. Die Flucht ist auch wieder gescheitert, kam wieder in dieses Gewaltverhältnis rein, aus dem sie kaum raus konnte, und hat es dann beim zweiten Versuch dann irgendwann geschafft. Und musste dabei auch erleben, dass ihre Mutter sie da gar nicht unterstützt hat erstmal. Also das sind dann Dinge, die hatte ich in dieser Wucht und in dieser Intensität vorher tatsächlich noch nie so erzählt bekommen.
Also diese Tiefe und Details wahrscheinlich. Ne?
Ja. Und ich bin so beeindruckt davon, dass Ela das so erzählen kann, hat ja damit zu tun, dass sie ihre Geschichte seit Jahren und auch in dem therapeutischen Kontext und mit der Kriminalpolizei und dann auch später mit den Kreisen, dem Weißen Ring und den Organisationen, die ihr geholfen haben. Sie hatte ja, und das erzählt sie auch, irgendwann in ihrem Leben kam der Punkt, wo sie ihre Geschichte erzählen konnte. Und das ist der wirkliche Wendepunkt in ihrem Leben. Das ist der Hammer. Alles fängt damit an, dass einer anruft, sie aufgefordert wird, sich mit ihrer Vergangenheit sozusagen zu konfrontieren, ihre Geschichte zu erzählen, und man glaubt ihr und man hört ihr zu. Und das geschieht natürlich im Zusammenhang dann mit dem therapeutischen Prozess dann immer und immer wieder. Und am Ende des Tages ist das Brechen vom Schweigen, und das ist der erste Schritt. Viel, viel, viel mehr ist es dann erst einmal nicht, und das ist schon so viel. Das ist dieses, weil die Stille dann einfach zu laut wird irgendwann.
Interessant, die Stille wird zu laut. Ja, ich möchte, also ich habe eine Resonanz, also ich, das, was du gerade erzählt hast, hat mich gerade berührt, als du sagtest, es hat sich verändert, als sie angefangen konnte, über ihre Geschichte zu sprechen und zu erzählen, und dass ihr dass es Menschen gab, die ihr zugehört haben. Also das mit dem Zuhören berührt mich, weil es ja auch hier das Thema beim Empathieschenker ist. Ja, wollte ich gerade nur mal teilen und ja.
Und das sagt sie auch in ihrem Film, ihr wurde zugehört und geglaubt. Ja, also sie hatte, und das erzählt sie auch, in ihrem Umfeld natürlich die ein oder andere Freundschaft, ja, die sie unterstützt hat. Und das weiß ich jetzt nicht, wie viel diese Personen von ihrem Leben, diese Freunde von ihrem Leben wussten. Ich glaube, ein bisschen was konnte sie vielleicht schon teilen oder fühlte sich dann schon. Aber ich bin, was ich von ihr herausgehört habe und aus ihrer Geschichte mitnehme, ist wirklich, dass jetzt in einer ganz anderen Form ihre Geschichte Bestand haben darf, dann in ihrem Leben. Ja.
Also das, was im Grunde kommt bei mir an, dass sie sein darf, so wie sie es erlebt hat. Und das nicht mehr in Frage gestellt wird, quasi.
Ja. Es gibt auch diesen Satz, den sie im Film sagt, am Ende dieses Prozesses ist ja auch diese Erkenntnis, dass du, so wie du bist, ein toller Mensch bist.
Mit deinem Erleben und deiner Geschichte.
Ja. Ich weiß nicht mehr, welcher Psychiater diesen Satz gesagt hatte, dass es nie zu spät ist für eine glückliche Kindheit.
Ne, weiß ich auch
jedenfalls
nicht.
Ich fand das immer extrem schwierig, mir etwas darunter vorzustellen, wenn die Kindheit wirklich so dramatisch ist, dann es ist nie zu spät, trotz dieser Kindheit glücklich zu sein, ja, oder sich über das Erlebte dann hinauszuwachsen, sich neu zu erfinden. Ela hat mir gezeigt, dass es tatsächlich möglich ist, Dankbarkeit zu entwickeln, dankbar zu sein für das Leben, was man hat und hatte, so wie es ist. Sie sagt tatsächlich, wenn ich dieses Leben, also dieses Leben hat mich zu dem gemacht, was ich bin, und dafür bin ich dankbar. Und sonst wäre ich nicht, wer ich bin heute. Und am Ende und so etwas dann nach diesem Erlebten zu hören, ist schon, also das hat mich nochmal enorm beeindruckt.
Ja. Selbst wenn ich das von dir höre, merke ich, dass das auch mit mir was macht. Das ist ja wow. Ja. Und ja, was hat das mit dir gemacht? Also wie ging es dir beim Zuhören und das hören dürfen?
Ja, erst einmal wurde mir, oder mir ist bewusst, dass es mir gut geht im Leben. Ich in diesem Sinne jetzt, also ich erfreue mich körperlicher Unversehrtheit. So. Ich bin in einem liebenden Haushalt aufgewachsen, von liebenden Eltern. Und es hat mich erstmal auch nochmal sehr dankbar gemacht für das, was ich habe. Es hat mich auch ich bin demütig. Ich bin demütig gewesen vor dem Licht und der Kraft dieser Frau. Ich habe ihre Geschichte in diesem Moment auch stark mitgesehen, miterlebt. Also ich hatte sehr konkrete Bilder vor Augen. Bei mir ist es sowieso so, ich habe immer schnell das Kopfkino, also und deshalb habe ich viele Emotionen empfunden, von Trauer, von Wut, von Entsetzen. Es hat sich in mir sehr viel zugeschnürt. Zwischendurch habe ich gedacht, mir wird übel. Mhm. Es waren also sehr viele körperliche Reaktionen. Zwischendurch wurden mir die Wangen ganz heiß. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Kühlpack gebraucht hätte, aber ich habe gemerkt, wie ich körperlich mit dieser Geschichte doch sehr mitgehe. Mhm. Und habe mich aber auch durch die Erzählerin gehalten gefühlt. Weil sie diese Kraft und diese Ruhe hatte in ihrer Erzählung und ich, das hat sich dann auch auf mich übertragen, sie hat mit dafür gesorgt, dass ich in der Lage sein konnte, ihr zuzuhören, das alles mit zu ertragen, ohne selber zu tief oder zu stark oder mich selber unfähig zu fühlen, das halten zu können. So. Und ich denke, dass erfahrene Therapeuten und Menschen, die da auch in diesem Zusammenhang täglich arbeiten, nochmal andere Techniken und Wege haben. Ich finde jedoch, es hat mich nochmal bekräftigt, dass in diesem Moment des tiefen Zuhörens, ohne Wertung, ohne helfen zu wollen, ohne daran zu verzweifeln, dass man irgendetwas verändern oder beeinflussen kann, einfach nur da zu sein, das hilft tatsächlich beiden, dem Erzähler, dem Zuhörer oder der Zuhörerin. Mhm. Und das spürt man ja auch in der Situation, wenn ich gemerkt hätte, die Erzählerin ist selber dann zu sehr aufgewühlt. Also ne, das situativ hätte ich ja dann auch reagieren können und sagen, Ela, vielleicht reicht es bis dahin und nicht weiter. Ne? Also aber es war eine Schwingung und ein Flow da, der für beide sich bis zum Schluss auch gut angefühlt hat.
Mhm. Also was ich merke, also ich spiele mal zurück, also das kommt ja bei mir auch an, also dass dich das stark beeindruckt hat, wie sie ihre Geschichte erzählen könnte. Also eine Geschichte, die man sich, wenn man behütet aufwächst, alles schön strukturiert ist, es ist ja kaum vorstellbar, dass, ne? Also man hört solche Sachen, es gibt vielleicht Filme, die irgendwie sowas thematisieren, aber es ist ja kaum vorstellbar, weil es so weit weg scheint, dass das Menschen tatsächlich erleben. Ja, und dann hast du die Geschichte live aus erster Hand erzählt bekommen und von ihr gehört und gleichzeitig hat die Person den Raum gehalten, also dich auch mitgehalten, dir die Sicherheit gegeben, dass ich erzähle das und ich bin in meiner Mitte und ich bin klar und ich kann auch quasi das aus der dritten Person erzählen und dir sagen, was war und wie ich mich dabei gefühlt habe und was es mit mir gemacht hat.
Das ist sehr interessant, was du gerade sagst. Das hat Ela nämlich erwähnt, dass es ein Teil der therapeutischen oder der Techniken, eine der Techniken auch in ihrem Therapieverlauf war es, ihre Geschichte aus der dritten Person zu erzählen, in der dritten Person Singular. Und, ja. Und sie hat gesagt, auch heute noch, wenn sie ihre Geschichte erzählt, hat sie sagt ich, also sie hat in der ersten Person erzählt, aber mental erzählte sie mir, sei sie in der dritten Person. Ohne, dass es jetzt zu dissoziiert ist.
Also ich habe so ein Buch vor Augen, wo ein Ich-Erzähler schreibt. Quasi. Also, weißt du, was ich meine?
Ich versuche es mir gerade vorzustellen.
Also es gibt ja Bücher, da schreibt jemand eine Geschichte als Ich-Erzähler. Mhm.
Ja, genau. Eine erfundene Figur, aber eben in dieser Ich-Perspektive.
Genau.
Ja.
Ja. Wobei das, was du ja erzählst, tatsächlich geschehen ist, eine echte Geschichte oder ein echtes Leben.
Mhm.
Ja. Und ich habe noch gehört, dass dich einfach auch beeindruckt hat, dass sie, ja, sie hat eine Dankbarkeit für ihr Leben gehabt, dass sie gesagt, ich bin das, heute bin ich das dadurch geworden, die, wer ich bin.
Mhm.
Und dass du eine Kraft, also Licht, Licht und Kraft, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Also eine Ausstrahlung entwickelt hat.
Ja, sie hat sich den Titel ihres Films auch selber ausgesucht, Vom Dunkel ins Licht.
Ah, okay.
Und das ist auch Teil ihres Selbstbildes. Und das strahlt sie aber auch aus. Also das ist so, ich stehe in meinem Licht.
Mhm. Ja. Also, ich glaube, ich werde auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ich werde auf jeden Fall den Link zu diesem Film, ich glaube, das ist okay, ne, in die Shownotes stellen.
Ja. Ja, sehr, sehr gerne. Also, das Ziel ist wirklich, dieser Film macht nur Sinn, wenn er dort geteilt wird, wo es auch Frauen gibt, die er erreichen kann. Deshalb, wenn es Zuhörerinnen, Zuhörer gibt, die selber Kontakte haben zu Organisationen, die helfen, in ihrem Umfeld von Menschen wissen, dann ist es natürlich ein Geschenk, wenn dieser Link dann dort ankommt, wo er helfen kann. Am Ende des Films werden dann auch Nummern noch gezeigt und Ela zählt auch ziemlich viele Stellen auf, wie der Weiße Ring und Nummer gegen Kummer und das Hilfetelefon wird auch erwähnt. Die Stadt Brühl hat auf ihrer Homepage eine Broschüre, die als PDF auch herunterladbar ist und die auch sämtliche Hilfsangebote zu allen Lebenslagen, also nicht nur zum Thema Gewalt, aber auch nochmal sehr detailliert aufzählt, aufschlüsselt. Und allein in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber entweder umgebracht oder höchst gewalttätig behandelt. Ja, da hat die Organisation UN Women Deutschland hatte auch Zahlen zusammengetragen und auch so in eindrucksvollen so Bildern und Flyern auch die Kennzahlen zusammengetragen. Ja, und die wenigsten Frauen geben ja auch an, Opfer zu sein. Also ich glaube nur so eine von 10 oder was.
Oh, wow.
Genau.
Wie ist das für dich als Frau, wenn du durch deine Arbeit dann mit den Themen in Kontakt kommst und dir das dann so klar wird, wenn du diese Zahlen siehst?
Du wirst lachen, aber ich hatte tatsächlich kurze Zeit später zufällig eine Verabredung mit einem Kollegen, einem befreundeten Kollegen, der zufällig in der Kampfkunst sehr versiert ist, also sehr hoch oder weit gegangen ist. Mhm. Und ich habe mich mit ihm über das Thema Selbstverteidigung von Frauen auch unterhalten.
Mhm.
Auch weil ich selbst ein heranwachsendes Mädchen habe, das 12 Jahre alt ist. Und sie ist, ja, also wenn ich mir so vorstelle, ich muss sie, wenn es dunkel ist, hole ich sie ab vom ne, zum Beispiel vom Tanzen oder so, weil das einfach keine Wege sind, die in der Dunkelheit sicher sind für kein Mädchen in diesem Alter. Und ich habe mich mit ihm ziemlich konkret darüber unterhalten, wie, wo, in welchem Kontext ein Selbstverteidigungskurs Sinn macht. Dann haben wir über bestimmte Situationen gesprochen, also so typische Fehler zum Beispiel, was heißt Fehler oder typische Sackgassen, in denen man sich manövrieren kann zum Beispiel. Also so, ich hätte nie daran gedacht. Wohin setze ich mich spontan, wenn ich in eine Bahn steige und da sind vielleicht, ob da jetzt jemand im Waggon ist oder nicht, gucke ich vielleicht nicht unbedingt. Ich setze mich spontan auf den schönen freien Vierer am Fenster, weil es doch da am gemütlichsten ist. Und das ist aber der Platz, wo sich dann jemand direkt neben dich setzen kann und dich dann zwischen Flur und Fenster, also dich dann zwischen ihm und dem Fenster einquetschen kann zum Beispiel. Mhm. Er sagte, wenn niemand sonst im Waggon ist und je nachdem, dann setz dich lieber an den Rand. Da kommst du freier und schneller weg. Mhm. Wir haben uns verschiedene Situationen unterhalten, das fand ich dann ganz spannend, aber ja, auch über sowas denkt man dann eher nach. Ne? So, oder gucke ich regelmäßig über meine Schulter oder wenn ich gerade geparkt habe und noch in meiner Handtasche wühle, gucke ich denn, ob da jetzt jemand sich dahingestellt hat, hinters Auto oder so, ne? Oder daneben, da nochmal so den Blick hinzuwerfen, einfach. Ne? Je nachdem, um welche Uhrzeit man wie wo mit dem Auto oder sonst wo unterwegs ist. Also,
das hat dann erstmal ausgelöst, dass du dir über Sicherheit Gedanken gemacht hast.
Ein bisschen schon, ja. Also, obwohl ich jetzt nicht der sehr, ich bin kein ängstlicher Mensch und wir leben hier auch in Gegenden, wo es uns gut geht, ja, also wo man jetzt nicht in jeder Ecke irgendwie dreimal über die Schulter gucken muss. Nichtsdestotrotz hat das nochmal für mich das Bewusstsein geschärft, dass es auch wichtig ist, mit meinem Mädchen dann auch irgendwann so ein bisschen zu sprechen. Ein paar Dinge wissen die Kinder natürlich von klein auf, ja, aber so speziell, was jetzt pubertierende Mädchen angeht, da möchte ich sie schon vor ein paar Dingen warnen, ja. Mhm. Ich hatte auch einen sehr beeindruckenden Film einmal gesehen von einem Regisseur namens Thomas Durchschlag. Ich habe den Titel nicht mehr ganz parat. Ich glaube, es heißt Du gehörst mir. Und das ist die Geschichte von diesen Jungs, 18, 19, 20 Jahre alt, die sich dann bei jüngeren Schülerinnen dann einschleimen und erst einmal alles auf Sonny Boy und bester Freund, also und so seriöser Freund und so machen und sie dann aber am Ende für Prostitution und so weiter gewinnen. Und zwar so, die werden ja noch nicht mal gezwungen und gekidnappt, sondern sie sind emotional dann schon so geframed und so auf diese Männer eingeschossen, dass diese armen Mädchen ganz freiwillig dann diese Dinge tun und sie auch kaum jemand, also die Eltern, das Umfeld verliert jede Handhabe. Das Phänomen ist zum Glück jetzt nicht so gesellschaftlich weit verbreitet, aber es waren doch, am Ende des Films wurden noch Zahlen gezeigt. Das war jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen, dass es auch, und das Mädchen im Film war eine ganz normale Teenie, die im Basketballteam war, gut in der Schule, normales Elternhaus, die Eltern noch nicht mal geschieden, also so alles Paletti eigentlich, ne?
Ich glaube, ich habe den Film sogar gesehen, wenn du den so beschreibst. Ja. Recherchiere ich.
Genau, kommt in die Shownotes.
Genau. Ja, wow. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs, aber mir kommt es echt kurz vor, weil das irgendwie eine hohe Dichte hatte für mich. Was gibt's noch etwas, was du noch sagen möchtest, womit du gehört werden möchtest, was du mitgeben möchtest?
Ich glaube, ich würde einfach gerne das wiederholen, was Ela auch am Ende von ihrem Film sagt, dass es nie zu spät ist, den ersten Schritt zu gehen. Sie erzählte das in den Orten, wo sie in Rehas und Therapiesitzungen, da saßen teilweise Frauen, die über 60 waren und jetzt erst sozusagen in ihrem Leben sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzten und es wie eine Neugeburt erleben durften. Es ist nie zu spät und es ist möglich und es fängt alles oft mit dem Reden und mit einer Geschichte an, die man schafft zu erzählen, weil man eine Stelle findet, wo einem zugehört wird. Und diese Stellen gibt es. Da glaube ich, kann uns nur jeder ermutigen. Und auch wenn wir das Glück haben, nicht in solchen schlimmen Lebenslagen, nicht solche schlimmen Dinge erlebt zu haben, aber das hat mir nochmal gezeigt, dass es, egal welches Päckchen man mit sich trägt, egal welches Thema einen beschäftigt, es viel mehr bringt, sich damit auseinanderzusetzen und das einmal für sich zu reflektieren und zu erzählen, zu verbalisieren. Es kann auch ein Brief sein, den man an sich selber schreibt, wenn man noch nicht in der Lage ist oder niemanden hat, dem man es sofort erzählen kann. Aber der erste Schritt kann auch einfach nur sein, ich erzähle mir selber einmal diese Geschichte. Und das kann schon sehr viel verändern für einen persönlich. Und ich habe das tatsächlich dann auch gemacht. Ich habe mich einmal intensiver mit einem wiederkehrenden Traummotiv auseinandergesetzt und die Geschichte dazu für mich neu entschlüsselt und mir sie erzählt. Und das hat mich in einem Stück meiner persönlichen Entwicklung auf meinem Weg weitergebracht. Und ich glaube, den Impuls dazu hat, ohne es zu wissen, auch Ela noch einmal gesetzt.
Da kommt mir, dass wir die Macht haben, unsere eigene Geschichte zu schreiben.
Ganz genau. Leg Hand an deine Geschichte.
Danke.
Ich danke dir, Sebastian.
Danke für das intensive Gespräch und danke, dass ich dir zuhören durfte.
Danke, dass du mir diesen Raum angeboten hast. Es war mir eine Freude.
Sehr gerne. Ja, das war die 7. Episode Gewalt gegen Frauen. Wenn du in Not bist oder du eine Frau kennst, die in Not ist, dann schau in die Shownotes. Dort findest du Telefonnummern und Kontakte von Stellen, die zuhören und helfen können. Außerdem findest du dort einen Link zu dem Film Vom Dunkeln ins Licht mit Ella.